Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
100.000 Menschen in Deutschland werden pro Jahr als vermisst gemeldet. Die meisten tauchen schnell wieder auf, andere erst nach Jahren oder möglicherweise nie. Unser Thema in SWR 1 Leute mit dem Journalisten und Vermissten-Experten Peter Jamin. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Welches ist Ihr aktuell letzter Fall?
Ja, es geht dabei um eine Frau, deren psychisch kranke Tochter verschwunden ist. Und die hat praktisch, die war so knapp 50 Jahre, die Tochter. Und die hat praktisch von einem Tag zum anderen ihre Wohnung verlassen und ist verschwunden.
Okay.
Und das ist für die Angehörigen nicht nur eine psychische Belastung, sondern vor allen Dingen dann auch eine organisatorische. Denn man muss sich fragen, lösen wir die Wohnung auf, verkaufen wir die Möbel, was machen wir mit Versicherungen und. Da hängen so viele organisatorische Fragen dran, die die Angehörigen alleine bewältigen
müssen. Wie lang ist diese psychisch kranke Frau jetzt weg?
Ein paar Wochen, 4, 5 Wochen.
Okay, was bedeutet ein solcher Zeitraum?
Naja, das ist für die Angehörigen eine ungeheure Qual, weil sie immer wieder überlegen, ist die Tochter tot, lebt sie noch, welche Entscheidungen treffen wir, lösen wir die Wohnungen auf, lassen wir die Wohnung bestehen. Ja. Also das sind, und niemand hilft den Leuten dabei, das ist das große Problem, die stehen alleine mit diesen Entscheidungen.
Sie beschäftigen sich ja mit diesem Thema seit vielen Jahren, Sie beraten Angehörige seit vielen Jahren. Ja. Haben Sie noch in etwa den Überblick, mit wie vielen Fällen Sie in etwa zu tun hatten?
Ja, ich habe so über 2000 Fälle bearbeitet.
Wie viele von denen haben ein glückliches Ende gefunden?
Naja, man kann sagen, die meisten haben insofern ein glückliches Ende gefunden, dass die meisten zurückgekommen sind. Aber das bedeutet nicht, dass die Familie dann glücklich und zufrieden ist. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand verschwindet, gibt es Probleme. Dann ist die Zeit des Nicht-Daseins ein Riesenproblem für die Angehörigen. Und dann muss man, wenn jemand zurückkommt, wieder überlegen, wie finden wir zusammen? Das sind so drei Problemkreise und das zu bewältigen ist ungeheuer schwer.
Das heißt, darüber sind auch Familien zerbrochen?
Natürlich, darüber zerbrechen Familien, gehen auseinander, reden dann doch nicht mehr miteinander. Sie sehnen sich nach einer Rückkehr, wollen Gewissheit haben. Die Ungewissheit ist das Schlimmste.
Ja.
Und dann stellen sie fest, wir passen aber nicht mehr zusammen. Wir haben uns entfernt.
Gibt's in Ihrer persönlichen Bilanz auch den einen Fall, der Sie bis heute umtreibt und beschäftigt?
Ja, es gibt den Fall eines 19-jährigen Mädchens, was auf Ibiza entführt worden ist, bis heute vermisst. Und ich habe fast so lange, also 30 Jahre Kontakt zu der Mutter, die alles daran gesetzt hat, das Mädchen wiederzufinden. Man weiß, da sind Mädchenhändler gewesen, die wollten das Kind nach Afrika bringen, zur Prostitution zwingen, Mädchenhändler. Und die Arbeit der Polizei in Spanien war damals so schlecht, dass man keine Verurteilung machen konnte. Man konnte an die Täter nicht richtig ran. Man hatte zwei, von denen man dachte, sie sind es. Aber man konnte ihnen letztlich das nicht beweisen.
Das ist eine gesicherte Erkenntnis, dass dieses Mädchen damals vor 30 Jahren entführt wurde?
Ja,
oder
auf jeden
ist es eine
Fall.
Vermutung? Nur?
Nein, nein, das weiß man, weil man hat sie zuletzt auf dem Schiff eines der mutmaßlichen Täter gesehen. Und sie hatte auch Kontakt. Man hat dieses Mädchen beobachtet, vorher gefilmt, ob es also auch passt. Die Täter, also aus dem Täterumfeld, haben der Mutter beispielsweise nach Jahren noch ein Video verkauft. Und da war sie dann zu sehen. Und die Täter haben sich das Opfer praktisch ausgesucht und haben danach die Entführung gestartet. Zu damaliger Zeit, in den 80er Jahren, sind auf Ibiza mehrere Frauen, junge Frauen, Mädchen verschwunden.
Wir beide haben vor vielen Jahren schon mal zusammen eine Sendung gemacht. Damals ging es auch um einen Fall aus Freiburg. Der Inhaber eines Labors in Freiburg, das ist sehr, sehr viele Jahre her. Ist der Mann noch mal aufgetaucht?
Nein, dieser Mann ist nach wie vor verschwunden und man hat auch keine Spur. Das war von Anfang an ein sehr schwieriger Fall, weil die Polizei keine Hinweise hatte, warum er verschwunden ist, wie das geschehen konnte. Es war eine ganz normale Familie. Seine Ehefrau erwartete ihn damals zum Abendessen. Er kam nicht. Sie hatten auch immer eine gewisse Routine in den Abläufen des Tages. Er kam nicht und die Frau und sein Sohn auch warteten auf ihn. Und seitdem ist er verschwunden.
Mögliche Erklärungen für
das Verschwinden? Gibt es nicht. Möglicherweise eine Gewalttat, anders kann man es gar nicht erklären, weil er ein ganz normales Unternehmerleben geführt hat.
Ein exotischer Fall, Ihrer Einschätzung nach?
Eigentlich viel zu normal, um exotisch zu sein. Nicht? Also das war so wenig Exotik an diesem ganzen Fall.
Mhm. Kann man an diesem Fall festmachen, wie sich die Polizei verhält? Weil Also der Klassiker, jemand verschwindet, dann will jemand ein Angehöriger Vermisstenanzeige erstatten und dann sollte oder müsste ja die Polizei tätig werden.
In der Tat ist es so, wenn jemand Angehörige jemanden vermissen, dann wende sich an die Polizei und die Polizei füllt dann ein Formular aus und sammelt Hinweise auf mögliche Störungen im Zusammenleben oder andere. Letztlich darf die Polizei auch nur suchen, wenn Gefahr für Leib und Leben eines Vermissten ist.
Wer entscheidet das?
Das entscheidet die Polizei. Denn jeder Deutsche hat das Recht, hinzugehen, wohin er will. Das ist sehr gut in unserem Staat und keiner darf ihn daran hindern. Also wenn jemand seine Familie verlassen will, kann er morgen durch die Tür gehen und weg sein. Mhm. Und auch die Polizei darf ihn nicht suchen. Aber wenn jemand krank ist, wenn jemand psychisch krank ist, wenn jemand sich umbringen will oder wenn jemand möglicherweise einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, dann muss die Polizei einschreiten.
Das weiß aber niemand.
Die Polizei muss sehr genau auf Hinweise achten, was sehr schwierig natürlich ist, wenn die Polizei nicht entsprechend sensibilisiert ist. Sie müssen sich vorstellen, diese Vermisstenanzeigen gehen in normalen Polizeiwachen ein. Da kommt meinetwegen ein Polizist gerade von einer Schlägerei zurück, abends hier in Stuttgart. Und dann steht eine Frau vor ihm und sagt, mein Mann ist verschwunden. Die Frage ist immer, ist der Polizist in diesem Moment noch sensibel genug, um jetzt sich ausführlich mit der Frau zu unterhalten, Hinweise zu finden, ob da ein Gewaltverbrechen vorhanden ist. Die Fachliteratur sagt, Polizisten vor Ort, die diese Vermisstenmeldungen annehmen, müssen ganz genau darauf achten, ob da etwas passiert ist.
Ohne jede Spur, das ist der Titel des aktuellen Buchs von Peter Jamin, Untertitel Wahre Geschichten von vermissten Menschen. Ein Beispiel, Peter Jamin, ein demenzkranker Mann, Mitte 70, verschwindet spurlos und irgendein Hellseher sagt, er liegt am Ufer eines Sees. Was ist aus der Geschichte geworden?
Der Vermisste ist leider immer noch verschwunden. Und der Frau habe ich insofern helfen können. Die Ehefrau hatte sich an mich gewandt. Und ich habe ihr dann erstens mal gesagt, dass Hellseher nichts bringen. Das ist einfach so. Das hat man vor Jahrzehnten schon mal festgestellt. Man hat beim Bayerischen Fernsehen, beim Bayerischen Landeskriminalamt eine Untersuchung gemacht in Bezug auf Hellseher und hat festgestellt, dass deren Hinweise nicht zu keinem Ergebnis führen. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe ihr dann eine Gesprächstherapie, so dass sie sich mal alles von der Seele reden konnte und dann ihr Schicksal also anders bewerten konnte. Ne? Ja. Diese Frau, ist wirklich ein ganz schlimmer Fall, die ist dann selbst hingegangen und hat gesucht an einem See. Sie hat sich an die Polizei gewandt. Dort hat man ihr gesagt, wir haben in der Umgebung eine ganze Reihe von Seen. Wenn Sie uns eine Stelle nennen, dann würden wir auch suchen mit unseren Tauchern. Dann hat sie sich an eine private Tauchergruppe gewandt. Die haben auch gesagt, wenn Sie uns eine Stelle nennen, dann suchen wir helfen Ihnen. Die Polizei macht manchmal so etwas, weil sie Angehörige beruhigen will. Die glauben auch nicht daran, dass Hellseher ihnen sie zu den Opfern führen. Aber sie wollen die Angehörigen beruhigen und wollen vermitteln, dass sie nun wirklich alles tun.
Ja.
Aber wenn man viele Seen in der Umgebung hat, man kann nicht jeden See absuchen.
Das ist schon klar. Also in dem Fall hat sich die Frau an Sie gewandt.
Ja.
Wenn wir gerade dabei sind, in welcher Form können Sie denn beratend helfen? Sie können zur Polizei gehen, dann kriegen Sie, wenn es gut geht, eine Auskunft, die der Angehörige eigentlich auch bekommt. Was können Sie darüber hinaus
tun? Ich muss gar nicht zur Polizei gehen. Das mache ich auch in den seltensten Fällen. Ich lasse mir von den Angehörigen schildern, was sie erlebt haben, wie die Situation ist. Und dann kann ich danach beurteilen, wie ich den Angehörigen helfen kann. Also in diesem Fall habe ich empfohlen ein Gespräch, eine Gesprächstherapie. Aber es gibt viele andere Fälle, wo ich helfen kann. Beispielsweise hilft es oft, dass ich den Angehörigen sage, sehen Sie sich die Statistik an, 80% kommen in den ersten Wochen im Laufe eines ein, zwei Monaten wieder. Das beruhigt die Angehörigen dann schon. Dann gibt es aber schwierige Fälle, wo meinetwegen Bankauskünfte eingeholt werden. Es müssen wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Ja. Es gibt dann keine Kontovollmachten bei den Angehörigen und so fort. Und dann gibt es das Stichwort Abwesenheitspflegschaft. Diese Abwesenheitspflegschaft kann man beim Amtsgericht beantragen. Das kann jeder machen. Und dann wird vom Gericht einen Amtspfleger eingesetzt. Das kann ein Angehöriger sein oder ein Rechtsanwalt. Und der kann dann wirtschaftliche Verfügungen treffen. Meinetwegen Versicherungen auflösen oder eine Wohnung auflösen.
Das muss man auch zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, weil die normalen Alltagsgeschäfte ja weitergehen.
Richtig. Und wenn jemand länger weg bleibt, man kann nicht eine Wohnung Monate oder Jahre lang halten, außer man ist sehr reich. Ja, aber eine normale Familie kann sich das gar nicht erlauben von jemandem, wenn der Sohn vermisst wird, dass man monatelang eine Wohnung behält. Ne? Ich habe das im Fall einer Rentnerin gehabt. Da hat der Sohn psychisch krank der Mutter einfach einen Schlüssel in den Briefkasten geworfen und war verschwunden. Ne? Und er hatte Schulden, er hat sich nicht um seine Arbeit gekümmert, war krankenversichert und, besaß eine Wohnung. Und da habe ich der Mutter etwas geholfen und habe gesagt, wie sie vorgehen kann.
Warum verschwinden Menschen? Warum fliehen sie aus ihrem Leben?
Ganz selten ist das Abenteuerlust. Hinter dem Verschwinden stehen eigentlich alle Probleme unserer Gesellschaft, nur in einer extremen Form. Ich vermute, dass die Menschen, wenn sie dann Probleme haben, die so groß sind, dass sie entweder Suizid beginnen oder verschwinden. Ja. Wir müssen sich vorstellen, von Mobbing, Prüfungsängste, Schulden, Gewalt in der Familie, alles Mögliche, was wir uns, Krankheiten natürlich, alles Mögliche, was wir uns vorstellen können, steht hinter dem Verschwinden. Ja.
Also, dann nehmen wir den Fall Suizid, aber da wird einer doch irgendwann gefunden.
Nicht unbedingt. Also, wir haben etliche Fälle, wo auch Menschen schon ihren Suizid dann angekündigt haben, wo er nicht gefunden worden ist. Also wenn jemand beispielsweise in ein Waldgebiet fährt, dann wird er nicht unbedingt gefunden werden.
Wenn jemand aus seinem Leben verschwindet, weil er entweder bisher schon ein Doppelleben geführt hat oder beschließt, irgendwas ganz Neues zu machen und die alten Dinge hindern ihn daran, eine komplett neue Existenz irgendwo anders aufzubauen, wie geht das?
Das ist eigentlich gar kein Problem. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie morgen verschwinden und nach München gehen und selbst wenn Sie die Polizei findet und Sie sagen, ich möchte aber nicht, dass meine Angehörigen informiert werden, dann darf die Polizei ihre Angehörigen nicht informieren, nimmt die Vermisstenanzeige stillschweigend aus dem Register raus und damit leben Sie weiter.
Okay.
Ich kenne den Fall eines jungen Mannes, der hatte Prüfungsängste, ist bis zum Examen zur Uni gegangen und dann war er plötzlich am Tag des Examens verschwunden.
Aha.
Nach 10 Jahren rief aus Amerika ein Botschaftsangehöriger an bei den Eltern und sagte, ist der und der ihr Sohn? Ja, er ist hier und hat einen neuen Pass beantragt. Aha. Aber wir dürfen Ihnen das offiziell eigentlich nicht sagen. Denn er will nicht erkannt werden. Er hat hier eine neue Existenz aufgebaut.
Sie schildern in Ihrem Buch auch, das finde ich besonders hart und extrem, den Fall eines Mannes, der 30 Jahre verschwunden war und dann in die alten Verhältnisse zurückgekehrt ist, um zu sterben.
Ja, in der Tat, als ein ganz ungewöhnlicher Fall, auch in meinem engeren Bekanntenkreis zufällig, was ich auch später erst erfahren habe. Und dann haben mir die Freunde erzählt, wie das alles passiert ist. Das Tolle an den Angehörigen war, dass sie den Bruder aufgenommen haben, nach 30 Jahren, ohne ihn zu drängen. Und er hat noch ein halbes Jahr gelebt und ist dann gestorben. Er hat als Manager im Hotelwesen gearbeitet, hat sogar einmal in Deutschland ein Hotel aufgebaut, hat sich aber aus Scham nicht bei den Eltern gemeldet oder bei den Angehörigen und hat 3-mal geheiratet.
Wahnsinn.
Also und das kann man alles machen mit einer normalen Existenz.
Und wie hat dann diese Familie nach 30 Jahren reagiert, als der zum Sterben zurückkam?
Ja, die Mutter war leider schon gestorben und der Vater und die Schwester und Angehörige haben ihn aufgenommen. Mhm. Das ist wirklich toll. Die haben auch nicht gedrängt, sondern nach und nach hat er erzählt, was los war. Und die Schwester sagte dann, das Schöne ist, wir haben jetzt durch diesen Bruder eine neue Familie überall in der Welt, weil er hat ja auch Kinder gehabt und Ehefrauen und so haben sie jetzt eine neue internationale Großfamilie.
Wir haben vor wenigen Minuten den Anruf bekommen eines Hörers, der sagt, sein Vater wird seit Mitte der 80er Jahre vermisst. Man hat nach ihm gesucht, Stichwort Aktenzeichen XY. 10 Jahre nach dem Verschwinden ist er für tot erklärt worden und eine Leiche ist nie aufgetaucht. Wie war, als Sie von diesem Fall gerade eben gehört haben, Ihre erste innere Reaktion?
Ja, mir war das vollkommen klar. Es handelt sich um eine Gewalttat und es gibt hinter der Vermisstenstatistik eine ganze Reihe von Gewalttaten. Man geht davon aus, dass 1% aller Vermissten, also Gewalttaten zum Opfer fallen, also Entführungen, Mord, Totschlag, das sind 1000 Menschen im Jahr. Und das ist ein großes Problem für die Polizei. A, diese Gewalttaten überhaupt zu erkennen und zum anderen dann auch zu handeln und Gewalttaten aufzudecken.
Was sind die wichtigsten und entscheidenden Indizien dafür, dass es sich um eine Gewalttat handelt?
Naja, wenn etwas in der Familie nicht stimmt, wenn es Verdachtsmomente gegenüber Familienmitgliedern oder anderen Menschen gibt.
War, wenn ich das kurz sagen darf, in diesem Fall wohl so, weil die ehemalige Frau verdächtigt wurde und ihr Liebhaber?
Das führt natürlich dazu, dass eine ganze Familie in Unordnung gerät. Das ist eine Katastrophe für eine Familie. Denn wenn der Sohn jetzt seine Mutter verdächtigt oder den Freund dieser Mutter, dann zerbricht eine ganze Familie und das lässt sich kaum kitten.
Sie haben sich intensiv auch beschäftigt mit dem Fall Rebecca, ein 15-jähriges Mädchen aus Berlin, das Anfang des Jahres verschwunden ist. Was ist aus diesem Fall geworden, Stand jetzt?
Rebecca ist nach wie vor verschwunden. Auch das ist ein außergewöhnlicher Fall, wenn ich mich recht erinnere. Es hat noch nie einen Vermisstenfall in Deutschland gegeben, der so viel Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, in den Medien erregt hat. Ich selbst merke das auch daran, dass mir viele Leute schreiben und ihre Theorien zum Vermisstsein der Rebecca mitteilen. Das Problem auch hier, ein Familienmitglied, der Schwager von Rebecca, wird von der Polizei verdächtigt, Täter zu sein, also Rebecca möglicherweise ermordet zu haben.
Er saß auch ein paar Tage in Untersuchungshaft.
Saß in Untersuchungshaft, aber letztlich reichten die Beweise nicht. Der Untersuchungsrichter, der dafür zuständig ist, da eine Haftverfügung zu treffen, hat das abgelehnt. Das bedeutet, dieser Mann ist unschuldig. Das müssen wir einfach auch so erkennen. Und ich sage auch, es gibt immer wieder Fälle, wo auch die Polizei irrt. Wo die Polizei falsche Hinweise hat und nicht weiterkommt. Und deswegen kann es ohne weiteres sein, dass Rebecca lebt, dass sie sich irgendwo aufhält oder aber von jemandem ganz anderen entführt oder ermordet worden ist. Also alles ist möglich.
Wobei die Polizei, wenn ich das richtig sehe, davon ausgeht, dass das Mädchen tot ist.
Ja, das sagt die Polizei, hat aber weder Blutspuren noch sonst etwas gefunden, sondern eigentlich nur im Verhalten des Verdächtigen Anhaltspunkte. Er hat sich also noch vom sogenannten Tatort entfernt. Ist über Land gefahren und außerdem war das Telefon von Rebecca länger im Haus des Tatverdächtigen, als man eigentlich, als er angegeben hat.
Die Familie ist zu einem frühen Zeitpunkt in die Öffentlichkeit gegangen. Wenn man dann in die Medien geht, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fall aufgeklärt wird?
Ja, man muss sehen, dass die einzige Chance für Angehörige in der Regel ist, dass sie an die Medien gehen und die Bevölkerung um Unterstützung bitten. Weil vielleicht hat ja jemand den Vermissten gesehen. Im Fall Rebecca gibt es mehrere ernstzunehmende Hinweise, dass das Mädchen möglicherweise noch lebt.
Verschwundene Kinder und Jugendliche. Vermutlich das Thema, das emotional gesehen Sie auch am meisten umtreibt?
Ja, das muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn Sie den Einzelfall sehen. Wir haben ja insgesamt im Jahr 50.000 Kinder und Jugendliche, die verschwinden. Und da werden mir natürlich immer auch Einzelfälle herangetragen. Beispielsweise rufen mich dann die Eltern einer 16-Jährigen an, die sich im Internet verliebt hat und verschwunden ist.
Ja.
Und da merke ich, dass die Polizei sich zu wenig um diese Fälle kümmert.
Das war aber, verzeihen Sie, nicht dieser spektakuläre Fall aus Freiburg, als ein Mädchen verschwand und dann Jahre später wieder aufgetaucht ist.
Nein, das ist noch ein anderer Fall. Also den Fall, den Sie erwähnen, das ist ja der Fall Maria, die 5 Jahre verschwunden war, von ihrem 13. bis zum 18. Lebensjahr und dann zurückgekommen ist. Und dann wurde auch der Täter in Italien gefasst und wurde jetzt kürzlich abgeurteilt zu 6 Jahren Haft und ich glaube Sicherheitsverwahrung anschließend. Ja, aber es geht natürlich auch in die Richtung. Auch die Maria hat sich damals im Internet verliebt in den Mann, der sich übrigens als viel jünger ausgegeben hatte, als fast gleichaltriger. Ja. Und dann hat er nach und nach sich offenbart und gesagt, dass er doch viel älter ist. Und da bestand aber schon so eine emotionale Bindung. Das war keine Liebe, sondern das war eher eine Schwärmerei von dem Mädchen.
Es gibt auch einen anderen spektakulären Fall, den Sie schildern. Eine 16-Jährige, die spurlos verschwindet. landet, die quasi als Haushaltshilfe landet im Haus eines sehr reichen Ehepaars. Ja. Was ist mit diesem Mädchen dort passiert?
Ja, schon am zweiten Tag hat dieses Ehepaar das Mädchen eingekerkert und dann anderthalb Jahre gefangen gehalten, gefoltert, sehr praktisch unter in einem Verlies unterhalb des Swimmingpools hat man es eingekerkert, also wirklich mit Eisenwerkzeugen. Und man hat es immer nur rausgeholt, um es zu foltern und zu knechten und zu vergewaltigen. Aha. Und nach anderthalb Jahren hat man das Mädchen dann an einem Bahnhof ausgesetzt und hat gesagt, du musst dich gar nicht bei der Polizei melden, die glauben dir das sowieso nicht. Und so war es auch. Die Polizei hat dem Mädchen zunächst nicht geglaubt und hat ihm sogar vorgeworfen, es wäre eine Prostitutionsszene gewesen. Aha. Und erst irgendwann, nachdem das Mädchen öfter diese Vorstöße und sich beschwert hat, hat ein Kriminalbeamter ihr dann geglaubt, ist zu diesem Unternehmer-Ehepaar gegangen und der Mann hat sofort gestanden, das Paar wurde verurteilt, er hat sich in der Gefängniszelle erhängt und die Frau ist zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Also eine 16-Jährige verschwindet für anderthalb Jahre. Wie intensiv sucht in einem solchen Fall die zuständige Polizei?
In diesem Fall ist gar nicht gesucht worden. Man hat also, was immer wieder passiert, und das ist etwas, was ich so entsetzlich finde, es werden die Signale oft nicht wahrgenommen, dass hinter den Vermisstfällen Gewalttaten stehen. Und ich muss sagen, das liegt nicht an dem einzelnen Beamten vor Ort. Das sind ja wirklich Beamte, die viel arbeiten und viel Einsatz zeigen, sondern es liegt an der Polizeiführung und an den Innenministern der Länder. Die sollten sich mehr um das Thema Vermisste kümmern. Für mich ist ganz erschreckend, dass beispielsweise in den Kriminalstatistiken von Bundeskriminalamt und Landeskriminalämtern keine Informationen über dieses Thema ist. Obwohl wir 1000 Fälle im Jahr haben, obwohl das sehr gut zu dokumentieren wäre und man könnte sich damit auseinandersetzen und würde dann die Polizisten vor Ort auch durch so etwas sensibilisieren.
Ein SWR1-Hörer fragt an, ob man prozentual festmachen kann, wie viele derer, die verschwunden sind, Opfer eines Verbrechens geworden sind.
Ja, etwa 1000, also 1% aller Vermissten, 1000 Menschen im Jahr, sind Opfer eines Verbrechens.
Ja. Opfer eines Verbrechens ist Jahre her auch ein Mann geworden, der von seiner Ex-Frau über einen Zeitraum von 10 Tagen gefoltert wurde. Was war das für eine Geschichte?
Ja, der Mann hatte eine neue Freundin, lebte auch mit der zusammen und am Tag ihres Geburtstags verabschiedet er sich von ihr morgens und sagt, ich muss noch mal was erledigen und kommt nicht mehr zurück. Okay. Da geht die junge Frau also dann zur Polizei, will eine Vermisstenanzeige aufgeben und die Polizei lehnt das ab. Glücklicherweise kannte sie einen Polizisten in einer anderen Stadt, der kannte mich wiederum und bat mich, eine Vermisstenmeldung in meine Fernsehsendung zu nehmen, die ich damals hatte. Ich sendete also abends eine Vermisstenmeldung und 2 Tage später wurde dieser Mann an der Autobahn abgelegt. Er war halbtot. Aha. Der Grund, der Mann hatte morgens am Tag des Geburtstags seiner Freundin seine Ex-Frau besucht. Die wollte Geld von ihm haben, weil er das nicht freiwillig gab. Hat sie zusammen mit ihrem Freund den Mann eingekerkert im Keller, hat ihn gefoltert an wirklich übelster Form. Aha. Und als sie dann im Fernsehen sahen, dass der Mann gesucht wurde, hat sie gedacht, gleich steht die Polizei bei mir vor der Tür und sie fragen danach, wo der Mann ist. Und in Panik sind sie dann hingegangen, haben es organisiert und den Mann weggebracht an die Autobahn.
Die sind dann verurteilt worden?
Die sind verurteilt worden, zu vielen Jahren Gefängnis. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Jahre. Das Interessante ist natürlich, da es nie eine Vermisstenmeldung gab, wäre die Polizei auch nie dahin gegangen. Es war also Zufall, dass das so passiert ist.
Was die Polizei angeht, sollte man, weil Sie vorhin auch leise oder nicht so leise Kritik an der Polizei oder auch an der zuständigen Politik geübt haben, dass die dieses Thema nicht ernst genug nehmen, sollte man vielleicht doch nochmal die Zahl nennen. Also bei 100.000 vermissten Anzeigen pro Jahr ist es bei der personalen Ausstattung der Polizei fast unmöglich, da jeden Fall sehr seriös und sehr gründlich
In der Tat. Umso wichtiger ist es aber, dass die Polizei, also die Polizeipräsidenten und die Innenminister dieses Thema ernst nehmen. Das bedeutet, eigentlich müssten die sagen, liebe Städte, richtet doch in euren Behörden einen Vermisstberater ein, damit den Angehörigen geholfen werden kann. Es gibt keine Hilfe in Deutschland für Angehörige. Es gibt keinen Politiker, keine Behörde, die sich um Angehörige von Vermissten kümmert. Das bedeutet, alle sagen, die Polizei ist zuständig. Die ist aber vollkommen machtlos. Denn die sind weder für Sozialarbeit ausgebildet, noch sind sie personell in der Lage, so viel zu tun. Das ist die Krux. Das, seit Jahren fordere ich, dass da Lösungen gemacht werden. Wir brauchen auch im Internet einen nationalen Internetauftritt, wo Hilfsangebote gemacht werden. Das alles findet nicht statt.
Sie haben oft mit Angehörigen zu tun, die sich an Sie wenden, wenn jemand, der Ihnen nahesteht, plötzlich verschwunden ist. Die Qual der Angehörigen, das größte emotionale Problem in diesem Gesamtkontext?
Das ist die Ungewissheit. Man kann nicht trauern und man weiß nie, die Gedanken der Angehörigen schwanken immer zwischen, ist die verschwundene Person tot, lebt sie noch, ist sie glücklich, ist sie unglücklich. Man hat Hass auf die verschwundene Person, dann wieder sehnt man sich danach, dass sie heimkehrt und da wird man laufend zerrissen. Und das ist nicht so ein kurzfristiger Zustand, sondern wenn jemand verschwindet, vor allen Dingen bei kleinen Kindern natürlich, wenn ein kleines Kind verschwindet, das dauert Jahrzehnte. Da kommen die Eltern nie mit klar. Viele Familien brechen dadurch auseinander. Sie trinken, um zur Ruhe zu kommen, das hilft dann nicht, werden tablettensüchtig und. Das sind viele Folgekrankheiten nach dem Verschwinden von Menschen.
Wenn Sie gerade verschwundene Kinder ansprechen, es gab doch diesen spektakulären Fall, Maddie McCann verschwunden 2007 mit knapp 4 Jahren. Ja. Ist das eigentlich final geklärt worden?
Nein, dieser Fall ist immer noch offen. Bisher weiß man immer noch nichts. Es gibt viele Theorien dazu, aber keine, die wirklich zu irgendeinem Ergebnis geführt hätten.
Anderes Mädchen, Emanuela Orlandi, 15 Jahre alt.
Richtig, damals, im Vatikan verschwunden.
Anfang der 80er Jahre. Ist das jemals geklärt
worden? Keine Spur. Es gab jetzt zuletzt noch mal einen Hinweis. Dann wurden Gräber geöffnet, aber da hat man das Mädchen auch nicht gefunden.
Ja. Ansonsten, um nochmal auf die Angehörigen zu kommen, klar, dieses Nicht-Abschied nehmen können, kein Grab zu haben, an dem man trauern kann.
Richtig.
Ganz schrecklich kommt noch was anderes dazu, dass man sich ja auch gegenüber Freunden, Bekannten, Nachbarn irgendwie erklären und verhalten muss?
Das Problem ist natürlich, wenn jemand verschwindet aus der Familie, dann schämen sich die Angehörigen oft, weil sie das Gefühl haben, versagt zu haben. Das Größte in unserer Gesellschaft ist ja eine intakte Familie. Wir alle wissen, eigentlich gibt es keine intakte Familie, aber wir halten immer diese Grenzen auf und tun immer so, als ob alles funktionieren muss. Und wenn jemand verschwindet, da bricht diese Familie auseinander und die Nachbarn und Freunde denken sich insgeheim, alles kann da ja nicht schlimm. Warum ist die Frau abgehauen? Warum ist der Mann abgehauen? Da sind plötzlich Konflikte mit Freunden und Bekannten und Verwandten. Also die ganze Welt steht Kopf, wenn ein Mensch verschwindet.
Würden Sie Angehörigen in jedem Fall raten, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Ja, ich halte das für unbedingt notwendig, wenn jemand länger verschwunden ist, also wenn jemand Wochen verschwunden ist, dann sollten Angehörige wenigstens mal ein Kurzgespräch suchen. Weil man kann diese Probleme nicht nur immer im engen Familienkreis lösen. Man braucht auch mal eine neutrale Person, die draufschaut und ein paar Tipps gibt.
Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich danke auch.
Eins gehört.